Herzlich willkommen beim Videolehrstuhl Antonio Rosmini, Kathedra Antonio Rosmini. Auch auf Deutsch wollen wir Rosmini Stück für Stück vorstellen, sein Denken, seine Visionen. Bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Rosmini Ideen für Staat, Zivilgesellschaft, Wirtschaftsordnung, für eine neue moralische Ordnung des Zusammenlebens in Europa, für das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, Reform von Staat und Kirche, Konstitutionalismus, Verfassung, die Idee einer Verfassung, einer italienischen Nationaleinheit, die keinen Nationalismus hervorbringen würde, wie es dann in der europäischen Geschichte leider geschehen ist, sondern die Idee eines Nationalstaates basierend auf individuellen Freiheitsrechten. Das Verhältnis von Rechtsstaat, Demokratie und Wohlfahrtsstaat. Alle diese Elemente, die heute in der Spätmoderne in Krise geraten sind, über diese hatte Rosmini einige Ideen, die sich allerdings dann auch von der tatsächlichen Entwicklung unterschieden. Von der tatsächlichen Entwicklung, die von anderen geistigen Strömungen in Deutschland beeinflusst und bestimmt worden ist. Rosmini ist nämlich Teil eines geistigen Zusammenhangs, einer geistigen Tradition, die in der Minderheit war in der Neuzeit. Aber die gerade jetzt, in der Spätmoderne, wie mittlerweile gesagt wird, im nachsäkularen Zeitalter, in dem die großen Paradigmen des modernen europäischen Denkens in die Krise geraten sind, wieder neu zum Vorschein kommen, da man heute auf der Suche nach neuen Alternativen für das Zusammenleben in Europa und in der Welt ist. In diesem Sinne möchten wir hier in diesem Videokurs über Antonio Rosmini etwas beleuchten, was in Deutschland schon dank der großen Dissertation von Christiane Liermann dargelegt worden ist. Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft bei Antonio Rosmini. Gerne möchte ich verweisen auf diese große Dissertation von Christiane Liermann, bei Schöning erschienen. Und in diesem Videokurs kann es natürlich nur darum gehen, einige Grundlinien des rosminischen Denkens kurz und bündig darzulegen. Das politische Denken des im trentinischen Rovereto geborenen Liberalkatholiken Antonio Rosmini, wenn man schon Liberalkatholik sagt, muss man natürlich auch an die Studie denken, die Victor Consemius bereits vor einigen Jahrzehnten schon über den Liberalkatholiken Antonio Rosmini in deutscher Sprache veröffentlicht hatte. Rosmini, der 1797 in Stresa geboren, in Rovereto im Trentino geboren ist und 1855 im piemontesischen Stresa verstorben ist, ist durch die beiden Zentralbegriffe soziale Gerechtigkeit und Zivilgesellschaft geprägt. In beiden Fällen hat er auf entscheidende Weise die politische Ideengeschichte mit beeinflusst. Die Historie wollte es jedoch, dass sein Name bislang hinter der Wirkungsgeschichte seines Denkens zurücktrat. In dem Maße, in dem beide Begriffe in der Spätmoderne in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit politischer Philosophie geraten, scheint eine Beschäftigung mit dem Denken Rosminis lohnenswert. Gehört er doch zu den ersten Theoretikern überhaupt, die diese Begriffe formten. Beide Ideen stehen in innerem Zusammenhang mit seiner Ausarbeitung einer Musterverfassung, zunächst für den Kirchenstaat, die dann aber auf die von Rosmini anvisierte föderale Einheit Italiens angepasst und als die Konstitution gemäß der sozialen Gerechtigkeit, eines der Pionierwerke für die Begriffsgeschichte der sozialen Gerechtigkeit und der Zivilgesellschaft wurde. Auf Italienisch heißt dieses Werk La Costituzione secondo la giustizia sociale. Und gemäß vieler deutscher Handbücher sei Rosmini der Zweite, der diesen Begriff geprägt hatte, nach Luigi Tapparelli d'Azeglio, der in seiner Rechtsphilosophie, die nur wenige Jahre unerheblich vor der Costituzione secondo la giustizia sociale di Rosmini erschienen ist, zum ersten Mal geprägt hätte. Mittlerweile konnte doch nachgewiesen werden, dass der Begriff soziale Gerechtigkeit bereits bei Gian Domenico Romagnosi einige Jahrzehnte vor Tapparelli und Rosmini in Gebrauch war, von denen ihn beide wohl übernommen haben, denn beide haben zentral Romagnosi studiert. Dennoch muss aber auch festgehalten werden, dass der begriffliche Inhalt der sozialen Gerechtigkeit bei Rosmini wesentlich von Tapparelli und Romagnosi verschieden ist. Und das gerade, wenn man auf den begrifflichen Inhalt schaut, Rosmini vielleicht als der eigentliche Begründer des Begriffs der sozialen Gerechtigkeit gesehen werden muss. Eine soziale Gerechtigkeit, die zusammengeht mit dem Begriff des Personalismus, persönlicher Freiheitsrechte und einer liberalen Zivilgesellschaft. Bei Taparelli hat der Begriff der sozialen Gerechtigkeit diesen Konnotationen eben gerade nicht. Taparelli befindet sich in einer anderen denkerischen Tradition und Strömung. Von daher ist es ein lohnendes Unternehmen, gerade die Begriffe bei beiden näher zu untersuchen. Denn wie gesagt, in den deutschen handbuchartigen Auflistungen, wenn es darum geht, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit zusammenzufassen, werden Rosmini und Taparelli immer in einem Atemzug als die beiden Begründer genannt. Hier eine größere begriffliche Präzisierung und Analyse wäre durchaus wünschens- und lohnenswert. Im Jahr 1848 veröffentlichte Rosmini dieses Werk, der Costituzione secondo la giustizia sociale, in Mailand zusammen mit dem Anhang über die Einheit Italiens, sull'unità dell'Italia, und geriet aufgrund seiner Ideen von Grundfreiheiten und zivilgesellschaftlichem Gesellschaftsaufbau einerseits, aber auch wegen seines italienischen Nationalpatriotismus andererseits, sowohl mit der kirchlichen Hierarchie als auch mit Österreich, das fast ganz Norditalien besetzt hatte, in Konflikt. So verwundert es nicht, wenn sich bereits im Jahr darauf diese Schrift auf dem Index der verbotenen Bücher wiederfand. Übrigens zusammen mit dem vielleicht bekanntesten Werk Rosminis, den Cinque Piaghe della Santa Chiesa, Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa, die fünf Wunden der Kirche, aus dem Jahr 1832-33, sowie zusammen mit den polittheoretischen Abhandlungen zur italienischen Einheit der beiden Priester Vincenzo Gioberti und Gioacchino Ventura. Die gleichzeitige Veröffentlichung von La Costituzione secondo la giustizia sociale und delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa ist wohl der dichteste Ausdruck seines katholischen Liberalismus, der eine liberal-rechtsstaatliche Grundordnung in engem institutionellen Zusammenhang mit einer entsäkularisierten Kirche sieht, die gerade als solche, als entsäkularisierte, somit als neu in spiritueller Weise begriffene Kirche, dem säkularen Staat stets konstitutive Grenzen setzt. Für Rosmini kann eine säkularisierte Kirche dem säkularen Staat keine konstitutiven Grenzen setzen, sondern gerät nur mit ihm in Konflikt. Die Kirche ist nicht dazu gedacht, sozusagen in Machtbalance mit dem Staat zu treten. Die Kirche setzt dem Staat Grenzen, indem sie als spirituelle Realität auftritt und somit aussagt und realisiert, dass die politische Realität nicht die gesamte anthropologische Realität des Menschen in Beschlag nehmen kann. Der Mensch besitzt mehrere Dimensionen, denn nur die politische Dimension, vor allem seine spirituelle Dimension. Durch diese institutionelle Trennung und zivilgesellschaftliche Inbezugsetzung von Staat und Kirche suchte Rosmini seine Grundüberzeugung konstitutionell zu realisieren, dass Grundfreiheiten moralisch realisiert sein müssen, damit sie sich nicht politisch ad absurdum führen. Freiheit ist nicht nur eine politische Realität, sie ist auch eine spirituelle Realität. Deswegen kann die volle Freiheit in einer Gesellschaft nur realisiert sein, wenn sie einerseits politisch abgesichert ist durch die Grundfreiheiten, durch die Verfassung und andererseits aber auch eine spirituelle Realität hat. Und Spiritualität hat sie nur dort, wo sie auch religiös, spirituell realisiert sein kann. Und sie kann nur dort religiös, spirituell realisiert sein, wo Religionsfreiheit herrscht, wo die Freiheit der Kirche herrscht, wo Kirche sich betätigen kann. Rosmini nennt Kirche heute in unserem heutigen Multi- und Plurireligiösen Zusammenhang, müssen hier generell die religiösen Gemeinschaften ihren Platz haben. Diese Absicherung, diese freiheitliche Absicherung durch Kirche und Staat kann jedoch nicht wiederum eine politische sein, sondern die drohende Tyrannei der Werte soll dadurch verhindert werden, dass die Kirche größtmögliche Handlungsfreiheit in der Zivilgesellschaft garantiert wird, was auch dadurch möglich scheint, dass sie aufgrund einer inneren Reform weltlichen Herrschaftslogiken entsagen und keine politische Macht anstreben soll. Die Kirche muss also weltlichen Herrschaftslogiken entsagen und auf der anderen Seite darf der Staat nicht politisch in die Zivilgesellschaft einstreiten. Diese Ideen hat Rosmini wesentlich mit Tocqueville gemeinsam. Die Wahl des als liberal geltenden Papstes Pius IX. Im Jahr 1846, welcher den italienischen Einigungshoffnungen Auftrieb gab, dessen anfängliche Reformtätigkeit sowie die Tatsache, dass Rosmini von der sardisch-piemontesischen Regierung in Turin offiziell zum Papst gesandt wurde, um über ein gesamtitalienisches Bündnis, hauptsächlich zwischen Sardinien und Piemont, dem Kirchenstaat und dem Fürstentum Toskana zu verhandeln, sowie schließlich die Tatsache, dass er bei seiner Ankunft in Rom 1848 vom Papst Pius IX. Zum persönlichen Berater befördert wurde, waren für den Roverentaner Zeichen der göttlichen Vorhersehung, dass für seine Idee einer groß angelegten Kirchen- wie Gesellschaftsreform in katholischem und liberalem Geist die Zeit reif sei. Dabei schwebte ihm eine föderale italienische Einheit auch unter Einbeziehung der von Österreich besetzten Gebiete sowie des Reiches der beiden Sizilien vor, welche den Kirchenstaat als gleichrangiges Mitglied in der in Rom zu bildenden nationalen parlamentarischen Vertretung anerkannte. Wenn auch diese angestrebte Quadratur des Kreises der italienischen Nationalstaatsbildung unter Einbeziehung des Kirchenstaates, was das schließlich dann nicht gelang, und demzufolge auch keinen historischen Erfolg hatte, so enthalten doch seine beiden 1848 veröffentlichten Schriften wertvolle Reflexionen zur Reform von Staat, Zivilgesellschaft und Kirche. Durch die Indizierung beider Werke setzte Pius IX. Ein sprechendes Zeichen für seine Abkehr von liberalen Reformvorstellungen in der Kirche und der Idee der gesamtitalienischen Nationaleinheit. Als Rosmini am 6. Juni 1849 ein letztes Mal bei ihm vorsprach, empfing ihn dieser nur noch mit den Worten: "Lieber Abbate, Sie finden mich nun antikonstitutionell vor. Ich bin nun gegen die Verfassung." Rosmini zog daraufhin nach Stresa auf piemontesischem Gebiet zurück, wo er die Gunst des Königs Karl Albert, der sein Mandat gerade an seinen Sohn weitergegeben hatte, niemals verloren hatte. Er brachte in den letzten 6 Lebensjahren viele Abhandlungen zu Ende und äußerte sich in Zeitungsartikeln zu tagesaktuellen Debatten der Politik, in denen es um die Grundsätze des zu schaffenden italienischen Staates ging. Und ein guter Freund aus dieser Zeit wich ihm auch in Piemont nicht von der Seite. Es war der italienische Dichter Alessandro Manzoni, den Rosmini 1825 in Mailand kennenlernte. Damals hatte er an seinen ersten politischen Abhandlungen gearbeitet. Wie Rosmini selbst sagte, war es vor allem sein politisches Interesse, das ihn dazu brachte, eines der vollständigsten philosophischen Systeme epistemologischen Stils in der Neuzeit zu erarbeiten. Mehr noch als bei vielen seiner Zeitgenossen stand für ihn die Frage nach der politischen Neuordnung Europas nach der Französischen Revolution, der napoleonischen Zeit und der Restauration im Mittelpunkt seines Interesses. Sein anfänglich in der sogenannten Roveretaner- und Mailänder-Politik erarbeitetes politisches Denken war noch stark restaurativ geprägt, doch wurde Rosmini auch dank des intensiven Dialogs mit Manzoni immer deutlicher der Inkohärenz restaurativer Vorschläge bewusst. Dabei blieb es ihm ein Anliegen, auch das neue politische Gemeinwesen auf die ethischen Prinzipien der Gerechtigkeit zu begründen. Es ging ihm mithin darum, diesen klassischen Ansatz mit der neuen Freiheitsidee zu vermitteln, das heißt, die Gerechtigkeitsidee als moderne Gesellschaftsprinzipien zu formulieren. Damit kommen wir nun zur Methode Rosminis, die Methode Gerechtigkeit und Zivilgesellschaft als politische Stabilisatoren. Rosminis Idee politischer Philosophie zeichnete sich, wie die bereits genannte Christiane Liermann herausgearbeitet hat, dadurch aus, den Staat von seiner Krisenresistenz her zu denken. Damit machte er die neue politische Situation im Gefolge der Französischen Revolution zum Ausgangspunkt seines Denkens, was ihm gleichzeitig auf spezifische Weise sowohl von Hobbes, Locke, Rousseau und Kant, denen es um die Genese des Staates aus der Vertragsidee herausging, sowie von Fichte und Hegel, die den Staat als moralische Zielkategorie ansahen, unterschied. Nach Rosmini heißt, den Menschen im Mittelpunkt von Staat und Politik zu sehen, ein stabiles, liberales Gemeinwesen als Voraussetzung für das Erreichen des persönlichen Wohlbefindens eines jeden zu sichern. Dabei ist für Rosmini Wohlbefinden, Appagamento, nicht einfach nur Befriedigung von Bedürfnissen. Soddisfacimento dei desideri. Dies ist für den Rosmini der unabdingbare Rahmen für soziale Gerechtigkeit. Nur innerhalb einer anthropologischen Idee, wo es auch um Wohlbefinden, um Self-Realization geht, kann man von sozialer Gerechtigkeit sprechen. Sollte es einer Gesellschaft nur um Bedürfnisbefriedigung gehen, hat man ein Level erreicht, in dem man noch nicht mal mehr von sozialer Gerechtigkeit als Gesellschaftsprinzip sprechen kann. Im Gefolge der Französischen Revolution rückt gleichzeitig das Konzept der Masse in den Mittelpunkt der rosminischen Überlegungen. Denn auch wenn Rosmini die Idee der Zivilgesellschaft scheinbar traditionell aristotelisch als Zusammenschluss der durch Grundbesitz ausgewiesenen Familienväter fasst, so einige seiner Definitionen, so sieht er doch diese bei genauerem Hinsehen in deutlich ähnlicherer Weise zu Hegel und Tocqueville als Sphäre der freien Artikulation von Individualinteressen, wie sie sich vornehmlich durch die ökonomische Dynamik in der Moderne gesellschaftlich und nicht nur privat artikulieren. Wenn es mal klargestellt ist, dass es nicht nur um Bedürfnisbefriedigung, sondern um Wohlbefinden geht, dann ist auch die Artikulation von personalen Individualinteressen für Rosmini legitim. Rosmini lehnt dies nicht ab. Im Gegenteil, für Rosmini ist die Artikulation von Privatinteressen ein wesentlicher Aspekt für die Entwicklung, für den Fortschritt von Gesellschaft. Der Fortschritt, der allerdings immer nur Mittel zum Ziel sein kann. Das Ziel ist das Wohlbefinden. Ja. Den Fortschritt gibt es aber nicht ohne die Artikulation von Individualinteressen. Hier hat Rosmini Ideen von Zivilgesellschaft, die stark an Hegel und Tocqueville erinnern, zwischen beiden natürlich eher an Tocqueville ausgerichtet als Liberalkatholik. Bestimmte illiberale Konsequenzen der hegelischen Idee von Zivilgesellschaft lehnt dann auch Rosmini eindeutig ab. Dies wird vor allem durch seine Unterscheidung zwischen Zivilgesellschaft und Regierung deutlich. Rosmini unterscheidet deutlich zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Hier ist auch Rosmini noch durchaus mit Tocqueville und vor allem auch Hegel übereinstimmend. Hegel hat ja die große Unterscheidung zwischen Zivilgesellschaft und Staat eingeführt. In welcher sich der erste Begriff der Zivilgesellschaft auf die Herstellung eines Konsenses der Bürger bzw. Familienväter, der zweite hingegen auf die konkrete legislative und exekutive Tätigkeit bezieht und sowohl parlamentarisch als auch monarchisch für Rosmini ausgeführt werden kann. Konsequenterweise bezieht Rosmini die Legitimität des Gesellschaftsvertrages somit nur auf die Konstitution der Gesellschaft, nicht auf die Einrichtung der Regierung. Die republikanische Regierungsform könne man folglich nur dann als die beste ausgeben, wenn man nicht zwischen Gesellschaft und Regierung unterscheide und jene für Rosmini so wesentliche Lehre von der Modalität der Rechte vernachlässige. Diese Lehre von der Modalität der Rechte besagt, dass keine Regierung die grundlegenden Rechte schaffen kann. Für Rosmini ist jedes Recht Person, die Person selbst. Rosmini definiert die Person als diritto humano subsistent. Die Person ist das subsistierende menschliche Recht. Das Recht ist vorgegeben. Die Regierung kann nur legislativ Gesetze schaffen. Was sind aber die Gesetze im Verhältnis zu dem vorgegebenen Recht, welches die Person in ihrer Freiheit ist? Es sind sozusagen, sagt Rosmini, die Modalität der Rechte. Die Modalität, in der sich Freiheit nur konkret in einer Gesellschaft verwirklichen kann. Und diese Modalitäten werden eben durch die konkreten Gesetze geregelt. Und diese Gesetze sind durchaus auch Kompromisse zwischen Partikularinteressen, sind das, was die Gesellschaftsmitglieder als die freien Gesellschaftsmitglieder untereinander dann aushandeln. Doch diese Resultate, diese Kompromisse, dieses Resultat von persönlichen Interessensgegensätzen darf in keiner Weise gegen die Idee der persönlichen Grundfreiheiten gehen. Insofern hat Rosmini eine stark moralische Idee von persönlichen Individualfreiheiten, die jedem Interessensgegensatz, so nützlich er auch für das, den Fortschritt der Gesellschaft ist, vorgängig sind und die auch durch eine eigene Institution, auf die wir zurückkommen werden, das politische Tribunal dann abgesichert werden. Rosmini zielt also stark auf den moralischen Wert der menschlichen Person als Begründung von Politik hin. Die Begrenzung der Regierung durch individuelle Grundrechte und eine Ethik der Person stellt für die Gesellschaft eine Entwicklungsstufe dar, auf der sich die menschliche Intelligenz am besten artikuliert, dass sie hier in einem richtigen Verhältnis zur praktischen Verstand der Massen steht. Das Handlungsmotiv der Massen ist der gegenwärtige, unmittelbare Nutzen, sagt Rosmini, und dieser konstituiert die praktische Vernunft. Während die Dynamik der reinen Massengesellschaft aber einem einfachen Aufstiegs- und Verfallsschema gleicht, wird sie komplexer, wenn man davon ausgeht, dass die Gesellschaft das Resultat nicht nur dieses praktischen Entwicklungsgesetzes der Massen ist, sondern ein komplexes Zusammenspiel von praktischem Verstand der Massen und individueller Vernunft der Individuen. Dabei lässt Rosmini keinen Zweifel daran, dass vor allem das Christentum zur Ausbildung dieser spekulativen Intelligenz der Individuen führte. Und Rosmini schreibt, in den christlichen Gesellschaften gibt es eine Prägekraft und Bildung, die die einzelnen Menschen über die Massen erhebt, indem sie sie von den Massen löst und ihnen eine ganz neue Energie verleiht, die imstande ist, sich der blinden Bewegung der Massen zu widersetzen. Und zwar erfolgreich zu widersetzen, wenn die Umstände günstig sind. Das Christentum trägt mithin zu einer guten Gesellschaftsentwicklung und Politik bei, indem es die Individuen moralisch erhebt und somit einen konkreten zivilgesellschaftlichen Fortschritt ermöglicht. Auch aus diesem Grund muss die Kirche vom Staat zwar getrennt sein, in der Zivilgesellschaft aber ihren größtmöglichen Einfluss realisieren. Also für Rosmini gibt es diese praktische Dynamik der Massen. In dieser praktischen Dynamik der Massen bildet sich auch dann auch in der Moderne dann die Idee der Wirtschaft, die Wirtschaftsidee aus. Die Wirtschaftsidee ist für Rosmini durchaus etwas, was auch die Intelligenz fördert. Denn sie fördert, sagt Rosmini, die Abstraktionsfähigkeit der Massen. Somit ist diese moderne Einrichtung auch der Wirtschaft, des freien Marktes, etwas, was förderlich ist zur Gesellschaftsentwicklung. Riskiert es aber, ständig, sagt Rosmini, in einen reinen Konsumismus umzuschlagen. Also von einer förderlichen Idee, von einer intelligenzförderlichen Idee von Wirtschaft in eine reine Konsumgesellschaft, die dann auch die moralischen Ressourcen verbraucht, die dann auch so etwas wie Intelligenz abschleift in einer Gesellschaft. Von daher meint Rosmini, dass die spekulative Intelligenz der Vernunft, die spekulative Intelligenz von Individuen, die die Gesellschaft leiten, die in gewisser Weise dies verhindern, diesen Umschlag verhindern, von größter Not ist. Und dazu trägt das Christentum bei, da es, meint Rosmini, die Intelligenz schärft, die Menschen nicht dazu führt, einfach nur zum Konsumismus abzugleiten, sie in gewisser Weise Resistenz aufbauen lässt und dann somit die Gesellschaft in diesem Status hält, in dem die praktische Vernunft, in dem die praktische Dynamik der Massen zusammen mit der spekulativen Intelligenz von Einzelvernunft sich in einer gewissen Waage hält. Diese Idee erinnert auch an die Idee Röpkes, der ja sagt, dass die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft ein großes zivilgesellschaftliches Element ist, das in gewisser Weise moralfördernd ist, nicht moralproduzierend, durchaus auch moralverbrauchend, aber durchaus förderlich ist für die Gesamtgesellschaft, aber nicht aufrechterhalten werden kann, nur durch einen Ordo, nur durch in gewisser Weise eine gewisse Funktionstüchtigkeit des Marktes oder der Regierung, sondern auch eine gewisse Elite, eine gewisse moralische Elite benötigt. Hier in gewisser Weise kommen rosminische und Ideen mit den Ideen von Wilhelm Röpke durchaus in eine große Nähe. Nun ist nach Rosmini die moderne marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaft dasjenige Stadium, in welchem sich, wie gerade gesagt wurde, die Dimensionen der Individualintelligenz und der Massenvernunft sozial am besten organisiert haben, während im vorhergehenden Stadium der Gesellschaftsentwicklung die Installation einer Regierung und allgemeiner Gesetze im Vordergrund steht und es im allerersten Stadium allein um die Realisierung eines natürlichen Gemeinsinnes geht. Rosmini konzipiert also gewisse Entwicklungsstadien der Gesellschaft. Was Rosmini als die Gefahr dieses dritten marktwirtschaftlichen Stadiums ansieht, ist ihr Umschlagen in dieses vierte, konsumistische Stadium, wo es nur noch um unmittelbare Ziele, nicht um eine gewisse Weitsicht, nicht um eine gewisse Verantwortungsethik, könnte man mit Max Weber sagen, geht. Aus dieser epochentheoretischen Überlegung schlussfolgert Rosmini, dass man das marktwirtschaftliche Modell niemals auf Gesellschaft anwenden kann, welche nicht in einem dem dritten hier geschilderten Epochenstadium vergleichbare Lage sind. Marktwirtschaft hat kulturelle Voraussetzungen. Hat kulturelle Voraussetzungen einer gewissen Zivilgesellschaft, einer gewissen Gesetzgebungskultur. Alles das, was Röpke im Ordo zusammenfasst. Alles das, was Röpke in den kulturellen, moralisch, religiös, sozialen Voraussetzungen von Marktwirtschaft zusammenfasst. Dies hat bereits Rosmini sehr deutlich gesehen. Andererseits überzeugen Rosmini die institutionstheoretischen Überlegungen seiner Zeitgenossen von Tocqueville bis Hegel nur relativ, denn weder in der Zivilgesellschaft noch in der Rechtsverfassung erblickt er wirksame Schranken, welche die moralische Freiheit der Zivilgesellschaft wirklich absichern können. Weder Demokratie noch Gewaltenteilung sind für ihn Allheilmittel gegen despotische Gesellschaftsstrukturen. Hier kommt er allerdings auch stark dann mit Tocqueville zusammen. Dem Despotismus ist für Rosmini nicht nur im feudalen Gesellschaftssystem gegeben, das durch die französische Revolution überwunden wurde, sondern realisiert sich auch in der Demokratie, die durch die von Tocqueville thematisierte Tyrannei der Mehrheit, beziehungsweise in der Konsumgesellschaft der vierten Phase, in welcher der Bürger zum passiven Objekt konsumistischer Imperative wird. Damit sieht der Robertaner den despotischen Eingriff in das Gewissen der Bürger gar in der demokratischen Gesellschaft am höchsten ausgeprägt. Also das Risiko auch für eine Tyrannei der Mehrheit, das Risiko für Freiheitsverlust, ist für Rosmini in der Demokratie sogar spezifisch hoch, weswegen er sich unter Voraussetzung einer funktionierenden Zivilgesellschaft und der Garantie der individuellen Freiheitsrechte für eine monarchische Regierungsform ausdrückt, in der die Gefahr der Invasion in die persönliche Gewissenssphäre am niedrigsten sei. Hier muss noch etwa angemerkt werden, dass Rosmini natürlich auch hier Kind seiner Zeit ist. Die Entwicklung der demokratischen Idee war sicherlich zur Zeit Rosminis nicht so vorangeschritten wie heute oder im 20. Jahrhundert oder zu Zeiten Röpkes. Deswegen ist für Rosmini die Freiheitsgefährdung in der Demokratie relativ hoch. Rosmini sah Demokratie schon in Richtung eines Sozialismus. Rosmini schreibt zur Zeit der Frühsozialisten. Rosmini kennt gerade die ersten Schriften von Marx. Er kennt noch nicht die genaue Entwicklung des Sozialismus und sieht deswegen Demokratie in gewisser Weise als eine Gefahr, stets in Sozialismus umzuschlagen, also in Freiheitszerstörung letztlich. Diese geschichtliche Einordnung muss man Rosmini in diesem Fall wohl zugestehen. Um diese verschiedenen Gefahrenlagen der Gesellschaft zu vermeiden und mit der Gesellschaft zu stabilisieren, schlägt Rosmini ein ausgewogenes Verhältnis zwischen religiöser, familiärer und ziviler Gesellschaft vor. Erst die richtige institutionelle Verhältnisbestimmung dieser drei relationalen Elemente, in welchen sich die menschliche Person verwirklicht, sei die der Person ethisch angemessene Institutionalisierung des sozialen Kontexts. Rosmini kritisiert die reine Demokratie, in der stets die Gefahr des Despotismus lauere, da die Mehrheit der weniger Intelligenten, die regiert, leicht von einigen Demagogen, die intelligenter und schlauer sind als die Mehrheit, zum privaten Nutzen dieser wenigen gelenkt wird. Und dies war eine Zitation aus der Philosophie der Politik Rosminis. Damit ist dieser erste Teil des Videokurses zu Staat und Zivilgesellschaft in Rosmini abgeschlossen und wir widmen uns im nächsten Videokurs zur Rosminis Idee der Zivilgesellschaft und der anderen staatlichen Institutionen. Und erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören.